Und an was denken wir, wenn es um Gottes Kraft geht? An vielleicht eher an große Wunder, an Dinge, die nur Gott machen kann, an Heilung, dass vielleicht Blinde sehen können und Lahme wieder gehen können, vielleicht in erster Linie an aufsehenerregende Dinge. Aber Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das hat schon Paulus gesagt im 2. Korintherbrief, Vers 12 bis 9, und auch gesagt, von seiner eigenen Schwäche gesprochen und dass er gar nicht so stark ist und dass Gott aber im Schwachen kräftig ist. Eine Kraft eben für Menschen, die glauben und die mit Gott gehen. Eine Kraft, die eher inwendig ist und die man so gar nicht sieht. Und doch ist sie mächtig. Sie verändert, sie gestaltet und sie macht aus Schwachem Starkes. Und sie kann auch unaufhaltsam sein. Sie kann überraschend sein und sie will in uns wirken. Sie will in dieser Welt wirken, wo eben eher Starkes im Vordergrund steht. Immer wieder hören wir aus den Pausenhöfen, Schulhöfen oder aus den Straßen, wenn stärkere, halbstarke Jüngere zusammenschlagen oder wenn sogar Menschen, die sich für andere einsetzen, wie in München vor einigen Jahren, die andere schützen wollen von Halbstarken, die meinen, stark zu sein, andere zusammenschlagen oder sogar töten. Der Starke regiert. Wir merken das auch in der Geschäftswelt, dass der Mächtige und der Stärkere sich durchsetzt. Donald Trump hat mal gesagt, der Winner is me, der Gewinner bin ich. Schauen wir mal, ob es auch so wird. Ich weiß es nicht. Der Stärkere setzt sich durch, meint man. Und man hat auch den Eindruck, dass der, wo keine Karriere macht, dass der eher als schwach angesehen wird und der Schwächere oder auf Schwächere vielleicht herabschaut, die haben es halt nicht geschafft. Die Alpha-Tiere und die Reichen, die stehen halt auf der Anerkennungsskala ziemlich weit oben. Und auch wenn Krieg ist, leider, dann gewinnt der Stärkere. Der Stärkere, der hat auch den besseren Job und vielleicht auch das teure Auto. In einer Welt voll Statussymbolen ist dann der Schwache der Verlierer. Und wo stehen wir Christen da? War es nicht auch Jesus, der uns sagte, dass wir unsere Feinde lieben sollen und auch noch die andere Backe hinhalten sollen? War es nicht Jesus, aber auch der verlacht und verhöhnt wurde? Wir Christen, wir zählen vielleicht in den Augen der Stärkeren zu den Schwachen. Das müssen wir uns klar sein. Wir sind nicht die vielleicht, die überall vorne dran stehen, die Reichsten, die gleich groß Karriere machen oder angesehen sind. Vielleicht zählen wir an den Augen der Starken, sind wir eben die Schwachen. Und vielleicht ist Jesus oder Jesus ist auch der Meister der Schwachen, unser Meister. Und wenn wir in Jesus leben, dann sind wir eben nicht die Starken, denn wir dürfen schwache und verletzliche Wesen sein. Aber wir sind die, die Jesus brauchen. Aber vielleicht sind wir in den Augen der anderen die Loser. Ich möchte von Gideon erzählen. Er war so ein Schwacher. Und er lebte in einer Zeit, in der das Volk Israel 7 Jahre unter brutalen Einfällen von Midian oder von Heidenstämmen zu leiden hatten, den sogenannten Midianiter. Die Israeliten lebten, mal überlegen, westlich des Jordans und die Midianiter östlich des Jordans. Und die Midianiter, die waren stärker wie die Israeliten, weil die damals gab es noch keine Panzerschiffe. Oder Panzerschiffe gibt es vielleicht nicht. Aber es gab keine Panzer, es gab auch keine Kriegsschiffe. Es gab keine Düsenjets. Aber was damals gab, waren Kamele. Und diese Kamele hatten die Midianiter. Und das machte sie überlegen den anderen Völkern. Israel hatte sich von Gott abgewandt und Gott hat es zugelassen, dass diese Midianiter immer wieder eingefallen sind, weil Israel hatte sich dem Baalskult zugewandt, einem heidnischen Kult. Und diese Midianiter, die sind über den Jordan gekommen, die haben die Israeliten beraubt, ihre Ernte weggenommen, das Vieh weggenommen und sind wieder zurück auf die andere Seite des Jordans. Immer dann, wenn Erntezeit war, 7 Jahre lang. Und die Israeliten, die haben Hunger gelitten und die haben in großer Angst gelebt, dass ihnen die letzten Nahrungsreserven, die sie eben noch hatten, auch noch genommen werden. Wenn ihr eure Bibeln aufschlagen wollt, könnt ihr es gern mitlesen. Ich lese es uns. Da heißt es in Richter 6, Vers 11, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die gehörte Joasch, dem Abiesritter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist dann alles, das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt, nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter, siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Haus. Der Herr aber sprach, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie ein Mann. Er aber sprach zu ihm, habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mit mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme, bringe meine Gabe und lege sie vor dir hin. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Brote von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die Brote und lege es hin auf den Fels hier und gieß die Brühe darüber und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote, und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, ach Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Das ist so eine Geschichte von jemand, der ziemlich am Ende ist, aber mit Gott einen neuen Anfang macht. Eine Geschichte eines Menschen, der voller Ängste ist und dennoch seinen Frieden findet. Eine Geschichte von einem Mann, der Zweifel auch über Gott hat und der ihn anklagt und trotzdem von ihm berufen wird. Und eine Geschichte übers Leben, wie es auch für uns Christen ist. Dunkel, schwer, voller großer Herausforderungen, Anfechtungen sodass man vielleicht fragt, ob es Gott überhaupt gibt. Und so ging es Gideon. Und wir sehen, er hat versucht, Korn zu dreschen, aber das war nicht öffentlich, wie das vielleicht üblich war, sondern das war ganz geheim. Irgendwo an einem stillen Platz, in einer Kälte. Das war so wahrscheinlich in so einen Felsen gehauen. Und Gideon hatte Angst. Er hatte Angst, dass auch diese letzten Weizenkörner noch von den Midianitern geklaut werden könnten. Und er hat in seinem Versteck so leise versucht, wie es ging, noch ein paar Körner aus den Ähren herauszubekommen. Das war so eine Art Überlebenskampf, wie wir es vielleicht in Deutschland 1945 zuletzt erlebt haben. Und jedes Korn war wertvoll. Und hier bekommt Gideon Besuch. Ein Mann erscheint, setzt sich unter einen Baum und schaut eben Gideon zu. Und Gideon scheint ihn gar nicht zu bemerken. Er ist sehr vertieft, aber Gott hat ihn schon gesehen. Und das ist etwas, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen dürfen. Gott sieht mich. Ich bin Gott eben nicht egal. Und mitten im Alltag ist eben Gott gegenwärtig und er ist mitten unter uns und er sieht uns. Auch wenn es Gideon nicht bewusst war. Er hat nicht an Gott gedacht, war ihm auch nicht nahe und doch hat Gott jede Bewegung von ihm gesehen. So sieht er auch von dir und von mir jede Bewegung. Bis heute. Nicht nur hier im Gottesdienst, sondern auch wenn wir bei der Arbeit sind, wenn wir im Stress sind, wenn wir beim Lernen sind oder wenn wir schlafen. Gott sieht uns und er ist mit uns, auch wenn wir ihn nicht spüren und auch nicht an ihn denken. Und dieser Gott oder diese Gestalt, in der Gott war, der begrüßt ihn mit: Der Herr sei mit dir. Du streitbarer Held. Das scheint für Gideon gar nicht so zu passen. Er fühlt sich nicht als Held. Und als streitbarer Held, als tapferer Krieger, sieht er sich schon gar nicht. Er ist eher ein Feigling, der sich verkrochen hat, weil er Angst um seine letzten Körner hatte. Und er sagt: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind die Wunder, die uns unsere Väter erzählt haben? Und er sagt: Und erzähl mir doch nicht, dass Gott mit mir ist. Das gibt's doch gar nicht. Wenn es Gott wirklich gäbe, dann wäre ihm doch unser Schicksal von uns Israeliten nicht egal. Dann würde er doch eingreifen. Dann kann es doch gar nicht sein, dass die Midianiter jedes Jahr kommen und unsere Ernte wegnehmen. Wir kennen die Geschichte von dem Auszug aus Ägypten, aber das ist lange her. Das ist Geschichte. Jetzt ist Gegenwart und wir spüren Gott überhaupt nicht. Wir spüren nicht, dass er da ist. Er ist ganz offensichtlich nicht mehr mit uns. Sonst bräuchte ich mich ja nicht hier verstecken. Vielleicht denken viele heute auch so, dass Gott und Leid irgendwie nicht zusammenpassen. Wie kann es sein, dass Menschen verschleppt werden und als Sklaven gehalten werden, weil sie an Jesus glauben? Wie kann es sein, dass Christen im Irak und in Syrien verfolgt werden? Ist er überhaupt noch der Herr? Wenn er wirklich der Herr ist, warum widerfährt mir dann alles? Und ich glaube, wir brauchen gar nicht so weit zu gehen. In unserem Alltag hat vielleicht jeder seinen eigenen Midianiter oder seine eigene Midianiter. Kleine Situation, wo man sich vielleicht von Gott verlassen vorkommt. Wieso finde ich den Schlüssel nicht? Das ist so eine Situation. Wo ist er denn jetzt? Und dann fängt man an zu suchen und dann schimpft man vielleicht auch auf Gott und warum auch immer, er war es ja nicht, der es versteckt hat. Und wieso stehe ich jetzt schon wieder sinnlos im Stau? Wieso habe jetzt ausgerechnet ich Bänderriss? Wieso habe ich keine Partner oder keinen Partner? Warum bin ich arbeitslos? Warum habe ich die Prüfung nicht geschafft? Und ganz oft vielleicht, warum bin ausgerechnet ich jetzt erkältet? Ich denke, es ist egal, wie schwer oder lächerlich wir unser Leiden empfinden. Es ist echtes Leiden. Und alles Mögliche kann dazu führen, dass sich diese Frage Gideons in uns hochschleicht. Wenn Gott wirklich mit mir ist, warum lässt er das zu? Weiß Gott, dass ich ihn brauche? Gibt es ihn? Wir sind Leid schutzlos ausgeliefert. Krankheit können wir nichts machen. Dinge, die uns passieren. Und oft beten wir erst dann, wenn wir Leid erfahren. Und ich schließe mich da nicht aus. Aber Gott erhört Gebet. Und deshalb finde ich auch diese Gideon-Geschichte so tröstlich, weil Gott hier zeigt, dass er in unserem Leiden uns sieht, dass er unser Alltag ist, dass er mittendrin ist und dass er auch Ehrlichkeit verkraftet. Gideon, der sagt Gott einfach, wie, was er denkt. Er sagt Gott, dass Gott ja gar nicht da sein kann. Und Gott ist nicht geschockt, er hält es aus. Er ist nicht entsetzt, er ist nicht überrascht, denn er hat es am eigenen Leib erlebt, dass einem als Menschen diese Fragen vorkommen können. Am Kreuz hat er gefragt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er kennt die tiefsten und dunkelsten Gedanken und deshalb verkraftet er auch meine Ehrlichkeit. Ich darf es ihm sagen und klagen, was ich für Zweifel und für Anfechtungen habe. Und er wendet sich nicht enttäuscht von mir ab. Er möchte, dass ich ehrlich mit ihm bin. Denn nur dem Ehrlichen kann geholfen werden. Und es heißt in Vers 14, der Herr wandte sich ihm zu. Gott wendet sich dir zu und sieht dich an, wenn du ehrlich bist, wenn du Zweifel hast. Darfst du sie aussprechen. Aber er geht nicht mit großen, tollen Erklärungen auf die Zweifel ein, sondern er sagt zu Gideon, geh du hin in dieser deiner Kraft, denn du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Und da ist Gideon überrascht. Das hätte er nie gedacht. Er soll die Lösung des Problems sein. Er hat auch überhaupt keine Voraussetzungen dafür. Wir haben es gelesen, er kam nicht aus einer frommen Familie. Wenn man weiterliest, dann liest man, dass der Vater so einen eigenen Baalstempel, Baalsaltar hatte, also Baal angebetet hatte. Es war die geringste Familie im kleinsten Stamm von ganz Israel. Er war kein Erstgeborener. Er war das Nesthäkchen und er hat zu keiner tollen Sippe gehört, sondern einer unbedeutenden Familie. Und alles, was man so an Familienkonstellationen kennt, wenn Menschen erfolgreich sind, das hat dagegen gesprochen. Gideon soll eine Führungsrolle einnehmen. Aber Gott ist das egal. Er hat viel mehr in Gideon gesehen, als dieser selbst erkennen konnte. Und das ist das Dritte, was wir sehen. Die Wahrheit ist, was Gott in dir sieht. Und Gott hat dem zweifelnden Fischer Simon, du bist Petrus, ein Felsen, auf dem man etwas bauen kann. Und er sagt, Gideon, du bist der tapfere Krieger, du bist der streitbare Held. Und die Wahrheit ist nicht, was Menschen über dich sagen oder denken, auch nicht, was du von dir selber hältst, sondern die Wahrheit ist, was Gott in dir sieht. Und Gott öffnet Gideon die Dinge für zwei Sachen. Er sagt, geh hin in deiner Kraft. Und er hat ihm die Augen geöffnet. Er hat dir genug Kraft, genug Ressourcen, genug Gaben. Er musste sie nur wahrnehmen und zur Entfaltung bringen. Du hast Kraft, Gideon, du bist begabt, ich gehe mit dir, ich bin deine Kraft. Ich habe dich gesandt, ich will mit dir sein. Entfalte du deine Gaben und lass dich von mir gebrauchen. Lass deine Kraft, meine Kraft in dir wirksam werden. Und wenn du dich fragst, ja, kann vielleicht Gott mit dir überhaupt etwas anfangen, dann vertrau darauf. Er hat gerade dich berufen und er wird mit dir sein. Und diese Kraft kann deine Umgebung und die Welt verändern. Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Es ist die Kraft Gottes, die eben Dinge geschehen lässt, weil er schon längst Dinge vorbereitet hat. Im Heiligen Geist sind alle Dinge möglich und er wirkt in uns schwachen Menschen. Er gebraucht meine Gaben, die ich vielleicht noch gar nicht sehe, und er macht, er hat das Feld nämlich schon bereitet. Und vielleicht liegt es noch gar nicht in unserer Blickrichtung. Und ich darf vertrauen und ich darf loslassen. Ich darf schwach sein bei Gott. Wenn ich vertraue und loslasse, bin ich schwach. Und ich lege mich in seine Schöpferkraft, die alles geschaffen hat. Am Gemeindewochenende, Eddy Luft war da mit uns auf der Lindenwiese. Da ging es, wenn ihr euch erinnert, ich denke, ich habe es richtig in Erinnerung, einmal hat man so ein Band, wo man es fallen gelassen haben, das war das eine. Also es gab viele, viele gute Gedanken und Ideen. Und ein Ding ist mir noch in Erinnerung geblieben. Einmal kam, glaube ich, die Frage auf, wo kriege ich Sprit her? So oder ähnlich war die Frage, wenn ihr euch, wo kann ich anzapfen? Wo bekomme ich meinen Treibstoff her, meinen Kraftstoff? Das ist Jesus. Jesus ist unsere Tankstelle, er ist unsere Zapfsäule, er ist unsere Kraftquelle. Er ist der, der uns die Lebenskraft gibt. Gideon, er hatte seine Zweifel. Und er war auch nicht ganz sicher, wer ist dieser fremde Mann. Er hat ihn dann auf die Probe gestellt. Und er hat ihn im Essen gemacht, er ist dann wieder hingelaufen. Und er hat Gott hat dieses Essen in Flammen aufgehen lassen. Ein Wunder, dass Gideon die letzten Zweifel genommen hat. Und der Mann ist verschwunden. Eine Gottesbegegnung. Gottes Zusagen, sie gelten für jeden. Weil Gideon war schwach. Er hat sich schwach gefühlt. Und wenn Gott Gideon gebrauchen kann, dann kann er jeden von uns gebrauchen. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, Gott hat ständig mit unbedeutenden, schwachen Menschen gearbeitet. Ob das Maria oder Josef waren, die Jesus zur Welt gebracht haben. Gott sucht sich nicht die Helden aus. Er sucht sich schwache Menschen aus, um mit ihnen Licht zu sein in dieser Welt. Um sie zu gebrauchen in ihrer Umgebung. Fürchte dich nicht, sagt er zu uns. Du bist gesandt und du hast das Potenzial, etwas Neues, Gutes wachsen zu lassen. Und unseren persönlichen Midianitern, da sind wir nicht hoffnungslos ausgeliefert, sondern im Vertrauen auf Gott kann echte Veränderung geschehen. Und meistens passiert es nicht von heute auf morgen. Und auch bei Gideon war es ein langer, spannender Weg. Dieser schwache Gideon, er bekommt den Auftrag, den Baalsaltar seines Vaters zu zerstören. Nicht irgendwo 500 Kilometer weg, wo es keiner gesehen hat, sondern den seines Vaters. Und was hat Gideon gemacht? Er hat gewartet, bis es Nacht wurde, hat er sich 10 Männer geschnappt und als keiner gesehen hat, hat er diesen Baalsaltar zerstört und Gottes Altar aufgebaut. aber es ist rausgekommen. Und am nächsten Tag sind sie gekommen, haben ihm Ärger gemacht und haben seinen Vater zur Rede gestellt. Es kam heraus. Aber Gideon hat es durchgezogen, er hat es gemacht. Es sagt uns, nicht irgendwo anders, sondern mitten in uns, bei uns, darf Veränderung geschehen. Unsere persönlichen Götzen, die wir manchmal gerne loswerden, weil Dinge vielleicht unangenehm werden oder sind, und dann wollen wir sie doch nicht loswerden, die persönlichen Götzen, die müssen wir persönlich loswerden. Nicht den von jemand anders, sondern es geht um uns. Es geht um unsere Mitte. In meiner Mitte, da geht es los. Dinge, an denen unser Herz hängt, unsere Götzen in unserem Leben, von denen dürfen wir uns trennen. Mit seiner Kraft. Gottes Geist kommt über mit Gideon, lesen wir. Und den braucht er auch, den brauchen wir auch. Das ist die Kraft, die uns trägt. Und die Midianiter, sie fallen mit 135.000 Mann in Israel ein. Das ist die römische Armee. War schon ein bisschen größer, aber das geht schon in diese Größenordnung. 135.000 Krieger. Und Gideon bekommt den Auftrag, diese Midianiter zu besiegen. Eine riesige Armee, sich ihnen entgegenzustellen. Was macht Gideon? Der hatte weiter Angst. Das war nicht der Mutige, der jetzt noch eine Bestätigung von Gott gebraucht hat, gesagt, ja, ich gehe und jetzt bestätigst du mir's. Er hat es andersrum gemacht. Er wollte eigentlich bestätigt haben, dass er nicht gehen muss. Und er hat zweimal ein Vlies ausgelegt. Einmal außen nass und innen trocken, anders mal außen trocken, innen nass. Immer andersrum, wie es war. Und Gott hat es bestätigt. Er hat sich darauf eingelassen. Und dann sammelt Gideon aus den Stämmen Israels 32.000 Mann. Und die sind Gott zu viel. Weil hätten die diese 135.000 besiegt, hätten die Israeliten gedacht, sie wären es gewesen. Alle, die Angst haben, dürfen nach Hause gehen. Das ist nicht schlecht in einem Krieg, wenn man heimgehen darf, wenn man Angst hat. Gideon hat die nach Hause geschickt. Da waren noch 10.000 übrig, die waren auch zu viel. Dann sind sie an eine Wasserstelle gekommen und alle, die sich niedergekniet haben, ihre Wachsamkeit vernachlässigt haben, nicht darauf geschaut haben, dass sie überfallen werden können, die sind auch nach Hause geschickt worden. Und die, die gestanden sind, das Wasser so getrunken haben, die mussten oder durften bleiben. 300. Das waren nicht die 300 bei den Griechen, da gibt es eine andere Geschichte, das waren die 300 bei Gideon. Die 300 Israeliten, die übrig geblieben sind und mit 135.000 Mannes aufgenommen haben. Gideon hat die 300 verteilt um dieses riesige Lager der Midianiter. Sie hatten Fackeln dabei, sie hatten Krüge dabei und Posaunen. Und dann haben sie diese Krüge runtergeworfen. Es gab einen riesen Knall, sie haben die Posaunen geblasen, sie haben die Fackeln, sind sie da gestanden. Die Midianiter sind in Panik zerfallen, haben sich gegenseitig getötet. Das Heer hat sich aufgelöst. Israel war gerettet, Gott hat gesiegt. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich spüre das, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich zu Gott flehe und bete und er mir hilft. Ich spüre es, dass da eine Kraft ist, die mich trägt und die mich liebt und die mir hilft. Ich Ich wünsche mir, dass ich mehr von dieser Kraft in mir wirken lasse. Wir Christen, wir dürfen schwach sein. Wir dürfen die sein, die Gott brauchen. Das ist gut so. Dann kann er auch mächtig in uns wirken. Wir dürfen das Beste tun, unser Bestes geben für ihn, aber wir dürfen uns auch füllen lassen von ihm und schwach sein. Und Gott sieht mich, er sieht mein Leid, er sieht meine Zweifel und ich darf ehrlich mit ihm sein und zu mir selber. Ich muss nicht der starke Max sein. Das, was zählt, ist, was Gott in mir sieht. Und in meiner Mitte, da geht es los. Und er meint dich. Gott meint dich und er möchte in dir stark sein mit seiner Kraft. Und da darf ich loslassen und ich darf vertrauen. Und dann ist mir auch seine Kraft alles. Amen.